ist in dem Predigtext, der steht heute in 1. Korinther 7, Vers 17 bis 24 und ist aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Grundsätzlich soll jeder so leben, wie der Herr ihm zugemessen hat. Das heißt, er soll da bleiben, wo Gottes Ruf ihn traf. So ordne ich es in allen Gemeinden an. Wenn einer beschnitten war, als er berufen wurde, soll er nicht versuchen, seine Beschneidung rückgängig zu machen. Wenn er nicht beschnitten war, soll er sich auch nicht beschneiden lassen. Die Beschneidung hat keinen Wert an sich und das Unbeschnittensein auch nicht. Was zählt, ist das Halten der Gebote Gottes. Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem er berufen wurde. Wenn du Sklave warst, als Gott dich berief, mach dir nichts daraus. Wenn du aber tatsächlich frei werden kannst, nutze die Gelegenheit umso lieber. Denn wer als Sklave in die Gemeinschaft des Herrn gerufen wurde, ist vor dem Herrn ein freier Mensch. Und wer frei war, als Gott ihn rief, ist jetzt ein Sklave von Christus. Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Macht euch also nicht zum Sklaven von Menschen. Liebe Geschwister, jeder soll in Verantwortung vor Gott in dem Stand leben, in den er berufen wurde.
Ich habe zum Anfang eine Frage an euch. Wenn eine Person zum Glauben kommt, also Christ wird, muss diese Person dann so aus ihrem alten Umfeld raus? Also anders gefragt, ändert sich für diese Person dann gesellschaftlich was? Und falls ja, wie könnte das dann aussehen? Ich habe da mal ein bisschen rumgesponnen. Gehört dazu, dass diese Person dann neue Freunde hat, die diese Person dann auch noch irgendwie Geschwister nennt, also die Mitchristen, die Leute aus der Kirche. Ist das eine Veränderung, die mit dem zum Glauben kommen notwendigerweise einhergeht? Oder muss man einen Bruch mit seiner Vergangenheit vollziehen? Zum Beispiel mit dem, was man früher gerne gemacht hat. Statt Sportverein jetzt Bibelgruppe. Neue Hobbys. Oder sieht es so aus, dass die Person, die zum Glauben gekommen ist, dann anfangen sollte, eine Kette zu tragen mit einem Kreuzanhänger? Oder sich einen Bibelvers auf Hebräisch auf den Arm tätowieren sollte und dabei bloß hoffen, dass man niemanden trifft, der wirklich Hebräisch kann, der dann merkt, dass das kein logischer Satz ist? Oder genau das Gegenteil, sollte die Person ihre Tattoos entfernen? Woran merkt man, dass jemand Christ geworden ist? Muss man seinen Beruf ändern? Statt Maschinenbauingenieur Südamerika-Missionar? Was ändert sich gesellschaftlich? Wie ändern sich Alltag, Job, Beziehung oder auch ja, das, was man Milieu nennt? All diese gesellschaftlichen Dinge. Das ist die Frage, um die es heute geht. Und das ist auch die Frage, die sich die jungen Christen in der Kirche in Korinth gestellt haben, von denen dieser Text stammt, oder vielmehr Paulus schreibt an die Kirche in Korinth diesen Text, den Korintherbrief. Und ich finde es eigentlich spannend, weil ich glaube, dass da jeder von uns so ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen hat, die auch daher kommen, wie man geprägt wurde. Wenn du gar kein Christ bist bisher, und der einzige Christ, den du kennst, die Person ist, die dich zum Gottesdienst eingeladen hat, dann sind wahrscheinlich deine Vorstellungen vom Christsein sehr davon geprägt, wie du diese Person kennengelernt hast. Oder wie diese Person ist. Oder zum Teil dann auch aus den Nachrichten oder vielleicht aus dem LER-Unterricht oder so. Wenn du schon ganz lange Christ bist, dann ist die Antwort auf diese Fragen wahrscheinlich eher davon geprägt, wie du Kirche kennengelernt hast, hier bei mittendrin oder auch davor schon. Und wenn du selbst erst vor kurzem zum Glauben gekommen bist, dann ist das vielleicht gerade genau deine Frage. Was ändert sich eigentlich? Und was auch nicht vielleicht? Also was ändert sich über diese Tatsache hinaus, dass Gott mir Freiheit schenkt und dass ich jetzt Gnade gefunden habe, dass ich auf Jesus vertraue? Was bedeutet diese Freiheit für mein Leben? Wir sind bei mittendrin immer noch in der Predigtserie Eine neue Freiheit. Heute noch ein letztes Mal. Und in den vergangenen Wochen haben wir uns im Prinzip schon aus ein bisschen anderen Richtungen mit dieser gleichen Frage beschäftigt. Und die habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern wie gesagt, haben eigentlich die Korinther, also die Kirche in Korinth, die haben sich diese Frage gestellt. Deren Situation im ersten Jahrhundert nach Christus war, okay, hier sind jetzt irgendwie total viele Leute, die zum Glauben gekommen sind. Wie leben wir das denn jetzt? Also wie funktioniert diese Freiheit? Was heißt das ganz praktisch? Und die haben die Bitte an Paulus, der diese Kirche gegründet hat, hey Paulus, bitte erklär uns das mal. Was bedeutet denn die Freiheit, die Jesus uns schenkt, für unsere Beziehung? Was bedeutet das fürs Verheiratetsein? Fürs Single-Sein? Was bedeutet das für die, die verbindet sind? Und erklär uns das mal, was bedeutet das für unseren Umgang mit diesen vielen, vielen Götzentempeln in unserer Stadt? Da hat Ole vor einigen Wochen drüber gepredigt. Was bedeutet Freiheit in Bezug auf meinen eigenen Körper? Da hat Steffen drüber gepredigt. Was bedeutet Freiheit im Umgang mit Leuten, die Jesus noch nicht kennen? Darum ging es letzte Woche. Die Korinther hatten den Wunsch, dass Paulus sich Zeit nimmt und das mal so richtig durchbuchstabiert für alle Lebensbereiche. Was bedeutet diese Freiheit? Und da geht es auch heute drum. Unter der Frage, ja, was ändert sich eigentlich so gesellschaftlich für mich, wenn ich zum Glauben komme, wenn ich Christ werde? Und woran sehen andere das überhaupt? Also, ich habe schon so ein paar Sachen genannt, er könnte um den Beruf gehen, oder das Milieu, in dem ich lebe. Wenn ich zum Glauben komme, bedeutet das dann auch, dass ich irgendwie Wohlstand finanziell erlange? Oder im Gegenteil, dass ich ganz arm leben muss? Was bedeutet das für meine Arbeiten oder auch mein Nicht-Arbeiten? Ja, darf ich noch im Sportverein sein oder muss ich mir jetzt neue Hobbys suchen? Was sind die Dinge, an denen andere sehen können, dass ich jetzt Christ bin? Und Paulus, wenn man sich jetzt diesen Text, der gerade vorgelesen wurde, durchliest, hat dann eine relativ klare Antwort drauf. Er sagt, dreimal hintereinander, das muss alles so bleiben, wie es ist. Also hier ändert sich erstmal gar nichts. Er formuliert es anders, ne? Aber im Prinzip ist das doch der Inhalt seiner Aussage. Jeder soll da bleiben, wo Gottes Ruf ihn getroffen hat. Na toll. Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem er berufen wurde. Und mit berufen meint er quasi zum Glauben berufen. Also da, wo jemand Gnade von Gott geschenkt bekommen hat. Ich finde, das klingt ganz schön nach so konservativen Mief. Zumindest, wenn man konservativen Mief findet. So rückwärts gewandt. Veränderung hassen. Alles muss so bleiben, wie es schon immer war. Aber ist nicht gerade die Beziehung zu Jesus ein genialer und riesiger Startschuss für tiefgreifendste Veränderungen im eigenen Leben? Ich habe wirklich zu knabbern an dem Text. Vor allen Dingen auch, weil ich darüber nachdenken musste, wie liest sich das für eine Person, die jetzt eher am Rand der Gesellschaft steht, und zwar am unteren Rand. Die nicht privilegiert ist, sondern in Abhängigkeiten, in gesellschaftlichen Abhängigkeiten, in vielleicht ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen oder Missbrauch erlebt in Beziehungen oder Armut, Ausgrenzung. Wie klingt es dann? Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem er berufen wurde. Ja, wenn ich reich bin und da alles habe und es mir gut geht, dann ist es wirklich schön, dass wenn ich zum Glauben komme, dann nicht plötzlich arm werden muss, sondern einfach reich bleiben kann. Aber wenn ich am unteren Ende der Leiter stehe, dann klingt es ganz anders. Vor allem klingt es dann irgendwie nicht nach Freiheit, sondern eher nach bleib bitte weiter unterdrückt. Was ist Paulus' Absicht bei dem, was er hier schreibt? Was ist seine Absicht, wenn er schreibt, an eurer gesellschaftlichen Stellung soll sich eigentlich erstmal gar nichts ändern? Ich habe die These und bin davon fest überzeugt, dass seine Intention tatsächlich ist, seinen Lesern deutlich zu machen, hey, ihr als Christen oder auch wir als Christen haben eine größere Freiheit, als wir denken. Die ist noch viel, viel größer, als wir denken. Das, was er hier schreibt, schreibt er nicht als Einschränkung und auch nicht, um dafür zu sorgen, dass benachteiligte Personen bloß weiter benachteiligt bleiben, sondern als Verdeutlichung, wie schön diese Freiheit ist, um die es geht. Auch wenn es vielleicht, das gebe ich zu, im ersten Moment wirklich nicht so klingt. Und um das bisschen zu verstehen, hilft es, wenn man sich die beiden Beispiele anguckt, die er nennt. Und das wollen wir jetzt machen. Der Inhalt des Textes mag wirklich komisch klingen. Sein Aufbau ist dabei aber relativ einfach. Paulus macht seine Hauptaussage, dass man in diesem Stand bleiben soll, in dem man zum Glauben gekommen ist, verdeutlicht das dann anhand von einem Beispiel, wiederholt dann seine Hauptaussage, verdeutlicht das an einem zweiten Beispiel und wiederholt seine Aussage nochmal. Ist vielleicht nicht kreativ geschrieben, aber sehr einprägsam. Daher zu seinem ersten Beispiel, die Beschneidung. Er sagt, dass man diese Beschneidung nicht rückgängig machen soll, wenn man Christ wird. Beziehungsweise andersrum, dass man sich aber auch nicht beschneiden lassen soll, wenn man es bisher nicht war. Es soll so bleiben, wie es ist, beschnitten oder eben unbeschnitten. Und das Ganze ist mal wieder komplett nicht anschlussfähig in unserer Lebenswelt. Daher, um das besser zu verstehen, ein ganz kurzer Überblick, das ist jetzt eher so ein Schnelldurchlauf, wie Paulus das meint. Die Beschneidung bei Männern war das Symbol für Gottes Vertrag mit dem Volk Israel. In der Bibel ist es nachzulesen, im Prinzip im ganzen Alten Testament. Und es wird auch der alte Bund genannt. Die Vertragskondition sah so aus, dass die Israeliten Gottes Gebote halten sollten und Gott sie im Gegenzug überreich segnen wollte. Und ein starkes und wirklich auch bleibend sichtbares Symbol für diesen Bund war, dass alle männlichen Babys ein Teil ihrer Vorhaut abgeschnitten werden sollte. Sie beschnitten werden sollten. Im Prinzip ein bisschen vergleichbar wie mit dem Symbol des Ehering-Tragens, weil es ein Symbol dafür ist, dass zwei Leute miteinander verheiratet sind. Nur halt schmerzhafter. Dieser alte Bund, das Alte Testament, wurde von Jesus erfüllt. Erfüllt, weil es bisher nicht passiert war. Das Volk Israel hat seine Seite des Vertrages, dieses Bundes, nie ganz eingehalten. Sie haben Gott nie perfekt und komplett treu nachgefolgt. Jesus hat das getan. Er hat alle Gebote eingehalten und damit diese menschliche Seite des Bundes erfüllt. Gott hat seine Seite übrigens immer treu eingehalten. Und darüber hinaus ist Jesus für die ganze entstandene Schuld durch dieses ständige, immer und immer wieder die Gebote übertreten, am Kreuz gestorben, hat diese Schuld auf sich genommen. Und dadurch hat mit Jesus was Neues begonnen. Ein neuer Vertrag, ein neuer Bund. Nicht mehr das Halten der Gebote und ständiges Opfern, wie man es, oder immer dann, wenn man es halt wieder nicht geschafft hat, sorgen dafür, dass man in Beziehung mit Gott leben kann, sondern die Tatsache, dass Jesus unsere Schuld auf sich nimmt und für die Menschen gestorben ist. Das ist der neue Bund, den Jesus quasi mit Gott und uns oder für uns vielmehr geschlossen hat. Und die Basis davon ist Gnade. Und da ist nicht mehr Beschneidung zum Glück das Symbol, sondern Jesus ist quasi wie das lebendige Symbol dieses Bundes. Und das klingt jetzt, gebe ich zu, alles ein bisschen abgefahren, vor allen Dingen dann, wenn man das jetzt gerade zufällig zum ersten Mal hören sollte. Und ich habe das Ganze auch verkürzt dargestellt, da könnte man und müsste man sehr viel zu sagen. Aber vielleicht reicht es schon, um zu verstehen, was Paulus hier schreibt und was er meint. Mit dem ersten Beispiel in diesem Text adressiert er beschnittene Juden, die zum christlichen Glauben gekommen sind, also jetzt an Jesus glauben. Und die haben sich anscheinend jetzt die Frage gestellt, okay, wir glauben jetzt an Jesus. Sollten wir vielleicht dieses Symbol der Beschneidung, was für das, was wir jetzt nicht mehr glauben, oder jetzt für diesen alten Bund, sollten wir das vielleicht besser rückgängig machen? Weil Jesus hat es ja alles erfüllt. Und dann, es soll ja auch allen klar werden, wir glauben jetzt an was anderes, wir glauben jetzt an Jesus, wir wollen ja das Symbol dieses alten Bundes loswerden. Und man könnte da jetzt sagen, ja gut, das sieht ja jetzt ja auch eigentlich keiner. Das Ding ist, Korinth war eine Stadt im Römischen Reich, die sehr, sehr griechisch geprägt war oder hellenistisch. Und wenn man sich so ein ganz kleines bisschen mit Olympia oder auch der antiken Kunst auskennt, kennt man vielleicht so Malereien oder auch Skulpturen von Griechen beim Sport. Und dann weiß man, die haben es nackt gemacht. An den griechischen Gymnasien wurde Sport nackt ausgeübt. Und es bedeutet für die geschnittenen Ex-Juden jetzt Griechen, andere Leute haben sehr wohl das gesehen, dass ich beschnitten war. Oder auch nicht. Und plötzlich, es betraf wahrscheinlich nicht alle, aber es war ein Thema. Und plötzlich kann man, glaube ich, so ein bisschen nachvollziehen, was die Gedanken waren, die sich die Leute gemacht haben. In der Gesellschaft, in der Juden und Christen übrigens auch benachteiligt wurden, ja, da ist es mir doch lieber, wenn Leute, die mich jetzt zum Beispiel beim Sport sehen, nicht denken, dass ich Jude bin. Weil sie sehen, dass ich beschnitten bin. Besser, ich mache das rückgängig, bevor ich noch falsch abgestempelt werde. In eine Kategorie gesteckt werde, die ich eigentlich gar nicht gehöre. Und für die ich dann sogar zu einem Überfluss wahrscheinlich noch benachteiligt werde. Spannend, oder? Zur richtigen Gruppe dazugehören zu wollen, das ist kein neues Phänomen. Sondern begegnet einem auch hier schon im ersten Jahrhundert nach Christus die Angst davor, mit den falschen Leuten in Kontakt gebracht zu werden oder falsch abgestempelt zu werden. Und da sagt Paulus, macht es nicht rückgängig. Nur am Rande, ich habe gelesen, es gab wohl eine medizinisch etwas heikle Methode, eine Beschneidung rückgängig zu machen. Die Details kann man sich ersparen, aber es war möglich. Und Paulus ist hier ganz wichtig zu zeigen, beschnitten sein, das ist doch nur ein Symbol für etwas. Genauso wie auch das nicht beschnitten sein. Das ist doch gar nicht das, was zählt, sondern Vers 19, das Halten der Gebote. Das ist das, was zählt. Und das ist übrigens auch genau das, was Gott im Alten Testament den Juden immer und immer und immer und immer wieder sagt. In einer Zeit, in der Beschneidung noch das wichtige Symbol war. Auch da hat er schon gesagt, hey, ich will, dass ihr meine Gebote einhaltet. Ich will, dass ihr mir treu nachfolgt. Ich will, dass ihr mit den Leuten um euch herum barmherzig umgeht. Dass ihr gerecht seid. Dass ihr mir dient. Die Beschneidung ist da der Ausdruck, dass ihr das tun wollt. Aber ihr müsst es auch tun. So wie ein Ehering erstmal nur zeigt, dass jemand verheiratet ist. Das sagt noch überhaupt nichts darüber aus, ob ich meiner Frau wirklich treu bin, sie wirklich liebe. Es ist nur das Symbol, dass ich das sein will. Das heißt also, dieses erste Beispiel sagt aus, Gott geht es nicht so sehr um äußere Symbole, die Hauptsache von anderen gesehen werden. Oder halt im Gegenteil bloß nicht gesehen werden, sondern um die Herzenshaltung und dass Jesus auch wirklich nachfolgt. Es ist nicht so wichtig, ob ich mir jetzt irgendwo ein Kreuz hintätowiere oder eine Kreuzkette trage oder das Gegenteil, irgendwie, wenn ich Tattoos hätte und jetzt zum Glauben komme, mir das alles entfernen lasse, um auszudrücken, das gehört nicht mehr zu mir. Sondern es geht darum, diesen neu gewonnenen Glauben auch wirklich zu leben. Und es kann zum Beispiel zur Folge haben, dass ich das, ich weiß, also mir ist dieses Beispiel Tattoos eigentlich gar nicht so wichtig, aber das drückt es vielleicht ganz gut aus. Es kann zum Beispiel zur Folge haben, dass ich das bleibend an meinem Körper allen zeigen möchte. Durch ein Kreuz, durch ein Vers, durch was auch immer. Und es kann auch das Gegenteil zur Folge haben, dass ich zum Entschluss komme, nee, ich will nicht mehr, dass die Sachen, die mir früher mal wichtig waren, als ich mich habe tätowieren lassen oder so, dass man das jetzt noch sieht. Es kann sein, aber das ist nicht das Entscheidende. Sondern es ist ja letztlich nur das Symbol für etwas, was mit mir passiert ist, für etwas, was mir wichtig ist. Der Glaube. So wie es für Paulus nicht das Entscheidende war, ob jemand beschnitten oder unbeschnitten war, sondern Jesus auch wirklich nachzufolgen, ihm zu vertrauen, dass seine Gnade in meinem Leben immer mehr Raum einnimmt, seine Liebe, sein für mich Dasein, ja, und auch seine Gebote, darauf kommt es an. Und wenn es passiert, ich bin fest davon überzeugt, dass andere das dann auch merken werden. Selbst, also auch ohne Kreuzkette oder so, gegen die ich gar nichts habe übrigens. Und wisst ihr, warum das, glaube ich, eine große Freiheit ist? Dieses, jeder soll da bleiben, wo Gottes Ruf ihn traf. Weil es auch bedeutet, jeder darf da bleiben, wo Gottes Ruf ihn traf. Christ sein und Christ werden bedeutet nicht in erster Linie, ich werde jetzt Teil einer neuen Subkultur. Ich höre jetzt neue Musik, ich ändere meinen Kleidungsstil, meine Freunde, mein Wortwahl, äußere Erscheinungsformen. Sondern in erster Linie bedeutet es, ich gehöre jetzt zu Jesus. Was vor allem passiert, ist eine innere Veränderung. Eine Herzensveränderung, die er bewirkt. Und ja, Es wird äußere Erscheinungsformen haben. Wir werden nach und nach andere Dinge wichtig, die mir vorher nicht so wichtig waren. Und wir werden Dinge unwichtiger, von denen ich vorher dachte, wow, das ist aber das Wichtigste überhaupt. Das wird so sein, ja. Aber was als erstes passiert, ist eine Herzensveränderung, die Jesus schenkt. Die Kernaussage hier ist, lebe dein Glauben dort, wo du lebst. Folge Jesus nach, egal wie die Umstände sind. Ja, halte die Gebote. Aber mitten im Alltag, da wo du bist, mach dir nicht so viel Gedanken um dein gesellschaftliches Standing. Wo, ob jetzt andere denken, der ist bestimmt, Punkt, Punkt, Punkt. Keine Ahnung. Das könnten andere denken, der ist, weil der hat eine Klasse, der ist bestimmt Nazi. Oder weil er vegan ist, ist er bestimmt so ein Öko. Oder weil er viel zu teuren Kaffee trinkt, ist er bestimmt Hipster. Keine Ahnung. Leute, diese Kategorisierung wird es immer geben. Leute stempeln einen ab und wir selbst stempeln andere auch ab. Stecken Leute in Schubladen. Anhand dessen, was wir sehen. Es gibt einen Vers in der Bibel, der heißt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und ich finde, das drückt es hier auch ganz stark aus. Dass es auf das Herz ankommt. Da sagt Paulus den Korinthern, hey, sollen die Griechen doch denken, dass ihr Juden seid, wenn sie euch beim Sport sehen. Wenn ihr Jesus nachfolgt und sie euch kennenlernen, dann werden sie merken, was euch im Innersten antreibt. Deswegen folgt Jesus nach. Ganz egal, in welcher Schublade. Und gleichzeitig, ich finde, das ist eine starke Ermutigung, gleichzeitig steckt darin tatsächlich aber auch eine Warnung. Und die will ich nicht verschweigen. Nämlich, verrennt euch nicht in einer nutzlosen Symbolik. Im Sinne von, nur weil andere von mir denken, dass ich ein toller Christ bin, sagt es nichts darüber aus, wieso mein Glauben wirklich steht. Und ich finde, da wird der Text dann doch ganz schön herausfordernd. So wie, ja, irgendwie auch das zweite Beispiel, Sklave sein oder frei sein. Da will ich jetzt auch noch drauf eingehen. In diesem Beispiel geht es nochmal deutlicher als im ersten Beispiel um so gesellschaftliche Kategorien. Also Sklave war in der Gesellschaft, und das war damals so, das wäre heute noch das Gleiche, und in Ländern, wo es noch Sklaverei gibt, ist es das Gleiche, war die unterste Stufe, auf der man stehen konnte. Völlig abhängig von der Gunst des Besitzers und halt ganz praktisch unfrei. Demgegenüber stellt Paulus die Freien, die in Freiheit leben. Und kurz, damit es keine Verwirrung gibt, Paulus spielt hier so ein bisschen mit den Begriffen. Sowohl mit gesellschaftlicher Unfreiheit als auch Freiheit und auch mit geistlicher Unfreiheit und Freiheit. Und da macht er deutlich, unser gesellschaftliches Standing ist nicht so wichtig und nicht so entscheidend. Wenn du als Sklave Christ geworden bist, bist du jetzt geistlich frei. Gott hat dich von der Sklaverei der Sünde befreit. Und das ist die entscheidende Freiheit. Und wenn du als freier Mensch Christ geworden bist, dann geht es natürlich trotzdem. Dann bist du auch von der Sklaverei der Sünde befreit. Aber was außerdem gilt ist, du bist befreit worden, um Jesus zu dienen, ihm nachzufolgen. Und Paulus spitzt es hier zu und nennt es, um Sklave von Jesus zu sein. Wow. Das ist für Paulus übrigens ein krasser Ehrentitel. Immer wieder selbst schreibt er am Anfang seiner Briefe, Paulus, Sklave von Jesus. Oder auch Diener von Jesus. Das ist das gleiche Wort im Griechischen. Und es ist krass, was er hier formuliert. Ja, wenn du ein christlicher Sklave bist, denk dran, Jesus hat dir eine viel wichtigere Freiheit geschenkt, als die von deinem irdischen, gesellschaftlichen Gefangensein. Er hat dein Herz befreit, dich geistlich befreit von der Last und Gefangenschaft der Sünde. Deshalb mach dir nichts draus. Als wenn Sklaverei kein Problem wäre. Mach dir nichts draus. Und wenn du freikommen kannst, ja, dann nutzt es umso lieber. Und wenn du zu den gesellschaftlich Freien gehörst, denk dran, dir nichts auf diese Freiheit einzubilden. Weil wirkliche Freiheit nur in der Abhängigkeit von Jesus zu finden ist. Wieder so eine Art Warnung oder zumindest eine mahnende Erinnerung. Diese Zeilen, übrigens von jemandem geschrieben, der in seinem ganzen Leben selbst immer und immer und immer wieder ganz praktisch Unfreiheit erlebt hat, der verfolgt wurde, der oft im Gefängnis saß, gesteinigt wurde, angefeindet wurde, diese Zeilen sind tiefer Ausdruck davon, dass ich sehr wohl was verändert, wenn jemand Christ wird. Und zwar die Prioritäten, die ändern sich. Was heißt das? Paulus kann hier schreiben, hey, bleib in dem Stand, in dem du zum Glauben gekommen bist. Weil er weiß, dass dieser Stand, wie er es nennt, nicht mehr das ist, was das Leben eines jetzt Christen entscheidend beeinflusst oder bestimmt. Wenn ich Christ werde, wird sich nach und nach auch das verändern, was mir mal so wichtig war. Zum Beispiel meine Stellung in der Gesellschaft. Was sich bei uns vielleicht so im Beruf ausdrückt. Wie wichtig es mir ist, mich darin zu verwirklichen oder Karriere zu machen, reich zu werden. Als einfach nur ein Beispiel. Oder auch wie wichtig es mir ist, bei anderen bloß nicht anzuecken. Oder auch angesehen zu sein. Und Paulus nimmt hier direkt das irgendwie größtmögliche Beispiel. Selbst so was Existenzielles und wirklich, wirklich Schlimmes wie versklavt sein, ist nicht mehr die bestimmte Kategorie in meinem Leben, wenn ich zum Glauben komme. Sondern meine Zugehörigkeit zu Jesus und dass er mir Freiheit geschenkt hat. Das ist das, was alles bestimmt. Und gleichzeitig, wenn wir uns umgucken, werden wir relativ schnell feststellen, dass von uns keiner versklavt ist, gesellschaftlich oder so, sondern wir leben in einer freien Gesellschaft. Und die ist auch noch frei, trotz Corona-Einschränkungen. Und deshalb gilt für uns, würde ich sagen, tatsächlich eher diese mahnende Erinnerung. Denk dran, du bist von Jesus abhängig. Und auch da gilt, deine Stellung in der Gesellschaft ist nicht die bestimmte Kategorie deines Lebens, sondern deine Zugehörigkeit zu Jesus. Meine Zugehörigkeit zu Jesus. Das ist das, was zählt. Bild dir nichts auf diese gesellschaftliche Stellung ein. Aus Gottes Perspektive ist es nicht entscheidend. Sondern, dass ich auf Jesus vertraue und ihm nachkomme. Und das drückt Paulus auch aus durch dieses, Gott hat einen hohen Preis für uns bezahlt. Nämlich das Leben seines Sohnes. Und deshalb sollten wir uns als Menschen nicht abhängig machen von unserem Ansehen vor anderen oder der Meinung anderer über uns, sondern allein davon, wie Gott uns ansieht und was seine Meinung über uns ist. Wobei, selbst da wieder Freiheit drinsteckt. Freiheit, weil es bedeutet, dass es mir auch nicht mehr so wichtig sein muss, mich selbst zu behaupten, ein Standing vor Leuten zu haben. Weil Gottes Meinung über mich und sein Blick auf mich schon feststeht. In seinen Augen bin ich längst wertvoll. Das ist sein Blick auf die, die zu mir gehören. Du bist mir wertvoll. Das ist das, was auch in diesem Vers 23 aussteckt. Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Und zwar warum? Weil wir ihm wertvoll sind. Das ist Gottes Meinung über die, die er seine Kinder nennt. Und diese Meinung, das ist die entscheidende Meinung. Und deswegen kann Paulus hier so überzeugt schreiben, hey, bleibt einfach in dem Stand, in dem Gott euch zum Glauben gerufen hat. Bleib in deinem Stand, weil Jesus nachzufolgen überall möglich ist. In jedem Milieu, unabhängig von Ansehen oder gesellschaftlicher Stellung. Du musst nicht erst reich werden oder schlau werden oder deutsch werden, um Christ zu sein. Lebe deinen Glauben da, wo du lebst. Und außerdem werden sich bei den Christen nach und nach die Prioritäten verändern. Wir werden Dinge wichtig, die Gott wichtig sind. Und andere Dinge werden nach und nach verblassen. Wie zum Beispiel, ob ich angesehen bin oder so. Und das kann ich so einfach lapidar sagen, weil es eh nicht meine Leistung ist, wenn es passiert. Ich bewege es nicht, sondern Gott macht es im Herzen von denen, die zu ihm gehören. Manchmal macht er das ganz radikal, von jetzt auf gleich. Und manchmal Stück für Stück für Stück, über Jahre hinweg. Und darum ist Jesus nachzufolgen wirkliche Freiheit. Weil es frei macht, Glauben darzugeben, wo man lebt. Unabhängig von Ort, Alter, Ansehen, Gehalt. Und das ist eine große Aussage, das weiß ich. Aber ich bin davon überzeugt, dass das wirkliche Freiheit ist. Auch für uns heute. Ich will jetzt zum Ende das in zwei Dingen so ein bisschen praktischer machen. Weil Paulus Beispiele, selbst wenn man sie erklärt, irgendwie, glaube ich, so echt ein bisschen lebensfremd für unsere Kultur zumindest sind. Ja, deswegen ein bisschen zwei Beispiele. Eine Sache ganz platt könnte sein, habe ich auch schon gesagt, Als Christ ist man nicht dazu berufen, seinen Glauben nur innerhalb der Kirche am Sonntag im Gottesdienst oder drin in der Kleingruppe zu leben, sondern da, wo man lebt. Das könnte bedeuten, bist du Sportler?
Ja.
Im Sportverein dann lebt dein Glauben da. Bist du Künstler? Zum Beispiel im Rechenzentrum oder irgendwo sonst hier in der Stadt? Dann da. Bist du verheiratet? Dann ist da ein Ort, um Glauben zu leben. Bist du Nachbar? Ist jeder Nachbar? Dann da. Der Text ist eine komplette Zumutung, weil Paulus deutlich macht, Christen sind dazu berufen, ihren Glauben in allen Bereichen ihres Lebens zu leben. Das ist krass. Und dieser Text sagt explizit aus, Christsein bedeutet nicht, und auch Christwerden nicht, sich ab dem Moment, wo man jetzt zu Jesus gehört, aus all dem rauszuziehen, sondern da, wo man ist, das zu leben. Und ja, Kirche und ein Gottesdienst und die Kleingruppen und all das sind so, so wichtig und gute Auftankorte. Und da will ich keinen einzigen Abstrich machen, sondern das ist so. Aber es sind auch Befähigungsorte, wo Menschen daran erinnert werden, ihren Glauben in der Gesellschaft zu leben und dazu befähigt werden, durch die Erinnerung an Jesus und durch die Befähigung von Jesus, in Abhängigkeit von Jesus. Und in seiner Abhängigkeit liegt unsere große Sicherheit und Freiheit. Und noch eine zweite Sache, sehr ähnlich. Wenn gilt, dass man Glauben überall und in jeder gesellschaftlichen Schicht leben soll, dann bedeutet das, dass es einfach auch nicht an bestimmte Umstände geknüpft ist. Ja, es gibt auf jeden Fall Umstände, die Sachen schwerer machen, die es mir schwerer machen, Glauben zu leben. Und damit denke ich jetzt gar nicht an andere, sondern ich denke auch an Dinge wie Krankheiten oder so. Ja, es gibt Herausforderungen im Glauben, und zwar echt große. Und trotzdem steckt in diesem Text auch die Ermutigung, überall, in jedem, egal wie es uns geht, egal wo wir sind, dürfen wir Glauben leben. Und egal, was unsere Prägung ist, egal, was unsere Nationalität ist, um Christ zu werden, braucht man keinen bestimmten Kontostand und auch kein IQ. Egal, was dein Background ist, christlicher Glaube passt zu dir. Egal, wie atheistisch du geprägt worden bist, christlicher Glaube, Jesus, passt zu dir. Egal, was du bisher erlebt hast, Jesus passt zu dir. Weil es nicht darum geht, eine bestimmte Kultur anzunehmen. Die Christenkultur mit alten Liedern, langen Gottesdiensten und komischer Sprache. Sondern ein Glauben, der eine Person, Jesus, als Inhalt hat, der ganz unterschiedliche Ausdrucksformen haben kann. Jesus befreit Menschen dazu, ihren Glauben dort zu leben, ja, wo sie halt leben. Und das finde ich so genial, weil es wirkliche Freiheit ist. Amen.